17:04 Uhr. Jetzt geht's los. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid, hier im Café Klofka. Und ja, heute ist Sommerende, ne? Habe ich gelesen, heute früh, zumindest bei mir. So, ne? Ende der Sommerzeit steht hier. Heute. Steht hier. Ne? Und Tablet lügt nicht, ne? Ich habe jetzt einen ersten Namen bekommen, ja, gezogen, ne? Die Frau Renate Barsch. Da wir ja heute auch wieder mitgeschnitten werden vom Happy Fan Radio, haben wir natürlich auch über Happy Fan Radio einen ersten Preis oder beziehungsweise einen Preis von ersten gezogenen Leser bekommen. Und zwar ist es ein Blog Flötengrüße aus Wattenscheid. Darf ich Ihnen übergeben?
Danke.
Blog Flöten Deutschrock.
Drei unterschiedliche Sachen möchte ich Ihnen vorlesen.
Ich wollte schon fragen.
Ja, und zwar fange ich an mit Zwischen den Fronten. Mhm. Plötzlich ist Krieg, unerwartet, ungewollt, unverantwortlich. Geschütze werden aufgefahren, im Kugelhagel ein Kind. Unschuldig, ahnungslos, traurig, benutzt als Waffe. Wollten wir das wirklich? Es ist kein Zeichen von Schwäche, Wege zum Frieden zu suchen. Einander vergeben erfordert Überwindung und Mut. Doch es ist der einzig richtige Weg. Lasst uns die Gräben zuschütten, die Munition entschärfen und guten Willens aufeinander zugehen. Nur so können wir gewinnen. Alle. Erwachsen werden. Noch spielst du mit Paul, dem Sechsjährigen. Nein, Spielverderber magst du nicht sein. Ihm zuliebe? Doch ich spüre den Wandel unaufhaltbar und ich staune. Puppen, Kaufladen und die hölzerne Wiege hast du selbst auf den Dachboden verbannt. Die Lücke wird sofort von Laptop und Drucker in Beschlag genommen. Da ein Pfiff. Alex holt dich zur Schule ab. Gut gehütete kleine Geheimnisse tauschst du nun mit Freundinnen aus. Mode ist für dich auf einmal sehr wichtig. Und wer hat dir das Schminken beigebracht? Gestern zeigtest du dich mit lustigen Rasta-Löckchen. Heute bist du streng gescheitelt. Und morgen trägst du dein Haar offen oder bindest es zum kecken Pferdeschwanz. Der Spiegel, ein wichtiger Ratgeber. Du bist gern allein in deinem Zimmer. Hier kannst du alles sein, kleines Mädchen und junge Frau. Auch deine Freunde aus Omas Kinderbuch, die Zauberschnecke und die Igelfamilie mit den Goldlöckchen hast du ausgelagert. Sie schlummern in der bunten Schatzkiste. Nur manchmal, in einer blauen Stunde, blätterst du darin und kannst kaum glauben, wie wichtig sie einmal für dich waren. Dann hast du nichts dagegen, wenn wir dich wieder Goldie Lou nennen. So wie das Igelkind das nicht hören wollte. Eine Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat. Ein teuflischer Plan. Es gibt Zufälle im Leben der Menschen, die alles neu mischen. Manchmal bringt es Menschen zusammen, ein andermal reißt es sie auseinander. So war es auch mit Christine und Max. Sie war eine junge Frau, die das Leben noch vor sich hatte. Max Pitschke war hoch in die 70. Die Suche nach etwas Eigenem brachte beide zusammen, obwohl sie dem Naturell und der Herkunft nach unterschiedlicher nicht hätten sein können. Christine war 2 Jahre älter als ich. Wie viele von uns hatte es ihre Familie nach Kriegsende aus dem Sudetenland hierher verschlagen. Der Vater war im Krieg gefallen. Die Mutter musste zusehen, wie sie ihre 4 Kinder satt bekam. Christine wurde oft gehänselt oder mit Sprüchen bedacht. Und das alles ihrer roten Haare wegen. Es war ein besonderes Rot. Ihre Locken ließen sich kaum zu Zöpfen bändigen. Aber Christine war resolut und wusste sich zu wehren. Die Mutter schlug sich mit den 4 Kindern mehr schlecht als recht durchs Leben. Zum Glück wurden damals noch viele Hände in der Landwirtschaft gebraucht. Doch für die schwere körperliche Arbeit war der Verdienst kläglich und reichte nur für das Allernotwendigste. Christine war ein aufgewecktes Mädchen, kontaktfreudig und humorvoll. Max, um 1900 geboren, hätte Christines Vater sein können. Als erstgeborener Sohn stand von vornherein fest, dass ihm später der große Hof zukommen würde. Entsprechend wurde er erzogen. Sein Leben war auf Herrschen und Befehlen ausgerichtet. Zu dieser Zeit waren die jahrhundertealten Standesdünkel noch sehr lebendig. Zwischen Herr und Knecht, zwischen Bäuerin und Magd lagen Welten. Max führte seinen Hof, wie in alten Zeiten es seine Vorfahren getan hatten. Das Recht war immer auf seiner Seite und sich aufzulehnen meist aussichtslos. Unter vorgehaltener Hand wurde er sogar bezichtigt, das Recht der ersten Nacht für sich noch in Anspruch zu nehmen. Doch vielleicht waren das auch nur Redereien der alten Frauen, wenn sie an langen Winterabenden reihum beim Federnschleißen zusammenkamen. Seine Frau, Elsa Pitschke, im Dorf nur Pitschkes Mutti genannt, hat er bestimmt nicht aus Liebe geheiratet. Zu seinem herrischen Wesen passte diese einfältige, aber gutmütige Frau überhaupt nicht. Doch sie war eine gute Partie, weil sie eine reiche Mitgift einbrachte. Das war für Max aber kein Grund, ihr Respekt zu zollen. Im Gegenteil, auch sie musste sich vor ihm ducken. Sie hatten 2 Kinder. Die Tochter war ihrem Vater in allem sehr ähnlich. Sie heiratete früh und zog mit ihrem Ehemann in die Kreisstadt. Der Sohn war im Krieg gefallen. Max lebte mit seiner Mutti allein in einem sehr geräumigen Bauernhaus. Ausgetretene Sandsteinstufen führten ins Erdgeschoss. Dort gab es eine riesige Küche mit Speisekammer und einem Gesinderaum, in dem früher die Knechte und Mägde ihr Mittagessen einnahmen. Irgendwo sollte es auch eine gute Stube geben. Doch benutzt wurde sie nur zu Feiertagen und Hochzeiten. Wenn die Feiern in die Wintermonate fielen, musste schon Tage vorher mit dem Heizen angefangen werden. So ausgekühlt waren die Zimmer. Großer Luxus wurde bei der Einrichtung nicht aufgewendet. Muttis Geiz sprach dagegen. Dafür leistete sich Max eine jüngere Geliebte. Jahr um Jahr stattete er der ansehnlichen Witwe seine Besuche ab. Sicherlich kam er nicht mit leeren Taschen, denn die Witwe hatte 3 Kinder zu versorgen. Ihr kleines Drogeriegeschäft brachte so gut wie nichts ein und musste später sogar geschlossen werden. Die Dorfbewohner tuschelten, wenn Max sonntags nach dem Mittagessen auf Witwentour ging. Mit seinem Bruder, der zugleich sein Nachbar war, hatte er schon seit Jahren kein Wort mehr gewechselt. Niemand wagte es, Max nach den Gründen zu fragen. Doch sie lagen auf der Hand. Max war Hoferbe, Bruder Karl nicht. Doch dieser Umstand war bald ausgeglichen. Der Bauernhof nebenan wurde verkauft. Neue Besitzerin war eine reiche, unverheiratete Bauerntochter. Das war die Gelegenheit für Karl. Sein Plan ging auf. Er heiratete ein. Nun hatte er beides. Einen großen Bauernhof und eine hübsche Frau dazu. Da konnte Pitschkes Mutti nicht mithalten. Karl interessierte sich überhaupt nicht für die Landwirtschaft. Darum kümmerte sich ein Verwalter. Er selbst fuhr in seiner braunen Uniform tagtäglich in die Kreisstadt, um am tausendjährigen Reich mitzubasteln. Für Max kam so ein Leben nicht in Betracht. Er war Grundbesitzer nach altem Muster und fühlte sich nur auf seinem Bauernhof richtig wohl. Karls Glück war aber nicht beständig. Gleich nach Kriegsende floh er mit seiner Familie vor den Soldaten der Roten Armee in Richtung Westen. Hinterlassen hat er uns als Spende das Grabenauer Freibad, wo wir als Kinder glückliche Zeiten erlebten. Hier lernten wir alle schwimmen und trafen uns in den Wintermonaten mit den Dorfkindern der ganzen Umgebung. Nach Abschluss der Schule begann Christine eine Ausbildung als Verkäuferin. Wir sahen uns nur noch selten. Zu besonderen Feiertagen wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten trafen wir uns im Gasthof zum Tanz. Christine verdiente sich bei diesen Tanzvergnügungen als Kellnerin noch ein Taschengeld nebenbei. Wo sie war, herrschte Fröhlichkeit. Rasch erfüllte sie den jungen Burschen den Wunsch nach einem Bier oder einer Runde Korn, nachdem sie ihre Lehre als Verkäuferin abgeschlossen hatte, versuchte sie eine Arbeit in unserem Dorf zu finden. Das gelang nicht sofort. Doch wie der Zufall will, während sie auf der Suche war, wurde sie selbst von Wolfgang, einem jungen Traktoristen aus dem Nachbardorf, entdeckt. Die beiden verliebten sich ineinander und 2 Jahre später fand ihre Hochzeit statt. Noch besaßen sie keine Wohnung. Denn für Wolfgang und seine junge Ehefrau stand fest, sie wollten etwas Eigenes. Da hieß es Augen und Ohren offen halten. Christine übernahm den Getränkestützpunkt und Kramladen für Waren des täglichen Bedarfs in Grabenau und erfuhr dadurch, dass Bauer Pitschke sein Auszugshaus zum Verkauf anbot. Max Pitschke und seine Frau Elsa hatten das große Bauernhaus aufgegeben. Was sollten sie mit 8 Zimmern? Die Frauen im Dorf waren glücklich, dass in dem geräumigen Bauernhaus ein Konsumladen entstand. Über Milch, Brot, Fisch und Fleischwaren, alles natürlich auf Vorbestellung, bekamen die Kunden dort eigentlich alles, was auf dem Dorf gebraucht wurde. Und Christine stand als Chefin allem vor. Das Auszugshaus der Pitschkes war wesentlich kleiner. Das Erdgeschoss wurde von den alten Besitzern Max und Elsa genutzt. Im ersten Stockwerk richteten sich die jungen Leute ein. Bei denen hatte sich der erste Nachwuchs angemeldet. Die beiden Parteien waren sich verhältnismäßig rasch über den Kaufpreis einig geworden. Und auch die Abmachung, dass dem Verkäufer ein Wohnrecht über 10 Jahre eingeräumt werden sollte. Keiner im Dorf konnte sich erklären, warum der alte Pitschke das Auszugshaus verkauft hatte. Alle großen Bauernhöfe besaßen so ein Haus, in das der Altbauer einzog, wenn der Sohn den Hof übernahm. Die meisten glaubten, es wäre der Geiz, doch auf keinen Fall die Armut, die Pitschkes zum Verkauf des kleinen Anwesens bewogen haben mag. Dort wurde es nun eng und mit einem Säugling auch etwas unruhig. Das Haus hatte eine günstige Lage. Fast jeder musste an ihm vorbeigehen. Es lag wie eine Insel zwischen 3 holprigen Straßen mit Kopfsteinpflaster. Die Nähe zum Dorfteich, dessen Ufer von Weiden und Rüstern gesäumt wurde, gab dem Haus etwas Besonderes. Anfangs schien es so, als ließe sich dort für beide Parteien recht gut leben. Doch wer Max kannte, der wusste, dass da Spannungen vorprogrammiert waren. Wolfgang kroch dem alten Pitschke vor dem alten Pitschke nicht ins Mauseloch. Die Jugend war nicht mehr bereit, den alten Standesdünkel zu akzeptieren. Hatte Max den Verkauf des Hauses schon bereut? Grämte er sich, weil sein Wort hier nicht mehr gelten sollte? Selbst wenn er im Dorf sein Glas Bier im Gasthof trank, ließ er an Christine und Wolfgang nun kein gutes Haar. Manch eine Äußerung konnte sogar als Drohung angesehen werden. Doch alles hatte auch seine Grenzen. Nach einem Wutanfall zeigte Christine Max kurzerhand wegen Verleumdung und Beleidigung an. Sie war nicht mehr bereit, seine Lügen und Beschimpfungen zu dulden. Zähneknirschend musste sich Max dafür öffentlich entschuldigen. So wuchs der Hass und staute sich immer mehr an. Bei Elsa Pitschke wurde höchstens 4-mal im Jahr große Wäsche gewaschen. So wie früher übernahmen das 2 Frauen aus dem Dorf. Die Arbeit war mühselig, denn statt Waschmaschine und Schleuder waren hier noch Waschbrett und Waschkessel üblich. Die Prozedur zog sich tagelang hin. Der enge Hof wurde dann zum Trockenplatz. Mit dem Fahrrad oder Kinderwagen unbeschadet dort durchzukommen, war schon ein Kunststück. Wutausbrüche auf der einen Seite, Ärger auf der anderen, wenn man sich mit dem eigenen, im eigenen nicht frei bewegen konnte. Max fühlte sich als Mieter degradiert. 1000-mal hatte er den Verkauf des Hauses schon bereut. Christine und Wolfgang aber waren im Dorf beliebt. Man bekam bei ihnen noch ein Bier, wenn der Getränkestützpunkt schon lange geschlossen hatte. Mancher Gast zog im Hof auch gleich mal seine Mundharmonika aus der Tasche und sorgte so für einen fröhlichen Feierabend. Zum Überkochen brachte Max die neu dazugezogene Schweizer Familie. So nannte man die Helfer im Kuhstall. Schweizer waren ein eigenes Völkchen. Sie hielten es nie lange an einem Ort aus. Auch der Letzte, auf den die Bezeichnung zutraf, ließ viel Geld hier und auch seine Quetschkommode. Seine Frau musste ihn von Christine und Wolfgang am Geldzahltag abholen, wenn sie finanziell mit den 5 Kindern über den Monat kommen wollte. Aber er war ein Meister im Harmonikaspielen, steckte voller Witz und heckte manch einen Spaß aus. Max war öfter seine Zielscheibe. Die Verhältnisse auf dem Land hatten sich inzwischen grundlegend geändert. Die alten Standesunterschiede galten nun nicht mehr. Andere bestimmten, was gut und richtig sein sollte. Inzwischen war bei den jungen Leuten im Haus der 2. Sohn zur Welt gekommen. Max wurde immer aggressiver.
Liebe Renate?
Er brütete.
Wie viel hast du noch? Warte, jetzt ein bisschen in der Zeit.
Gut, ich kürze. Und dann kam der 9. Mai. Am frühen Morgen war schon das Milchauto vorbeigerumpelt und Christine schwang sich noch vor dem Frühstück auf ihr Fahrrad, um die Milch in ihrem Allerweltsladen kühl zu stellen. Die beiden Jungen hatten an der Hand ihrer Oma das Haus schon verlassen. Jetzt noch in Ruhe frühstücken, dachte Christine und setzte sich an den Tisch. Im gleichen Augenblick rief Max nach ihr, sie solle rasch in den Keller kommen. Den schmalen Kellerraum nutzten beide Familien gemeinsam und Christine vermutete, dass dem alten Pitschke wieder etwas nicht gefiel. Vielleicht steht irgendwas im Wege, ging es ihr durch den Kopf. Als sie in den Flur trat, war die Kellertür offen und Max stand auf eine Latte gestützt davor. Sie wollte ihm den Vortritt lassen, doch unvermittelt ergriff er die junge Frau und stieß sie grob die steile Kellertreppe hinab. Sein Gesicht war hasserfüllt, als er ihr langsam die Stufen hinab folgte. Christine traf dieser brutale Angriff völlig unvorbereitet. Sie wollte aufstehen und rief laut nach Hilfe. Doch Max griff jetzt wahllos nach Flaschen und Einweggläsern und schlug auf die junge Frau pausenlos ein. Blutüberströmt lag sie im dunklen Keller. Er beugte sich zu ihr nieder, als ob er prüfen wolle, ob sein Werk auch ganz geglückt sei. Dann schob er mit dem Fuß Christines Arm zur Seite. Abgrundtiefer Hass verzerrte sein Gesicht und seine Augen glänzten, als hätte er eine Heldentat begangen. »Nun ist Ruhe, widerspenstiges Weib«, murmelte er zufrieden. So verließ er den Keller und drehte den Kellerschlüssel um. Ringsum war Stille. So, die suchen jetzt alle nach der jungen Frau, weil sie ihr Geschäft nicht aufmachen will oder kann, wie wir ja nun inzwischen wissen, und wissen sich nicht zu helfen. Überall wurde nach ihr gesucht. Inzwischen war es 11 Uhr geworden und auf dem Hof hatten sich die meisten Dorfbewohner versammelt. Nirgends war eine Spur von Christine zu finden. Hatten die Blutspritzer im Hof etwas mit dem Verschwinden zu tun? Doch Kalle wiederholte, dass Max am frühen Morgen ein Kaninchen geschlachtet habe. So jedenfalls hätte er es von ihm persönlich erfahren. Christines Mutter saß auf den Eingangsstufen und weinte leise vor sich hin. Alle atmeten auf, als sich die Hoftür öffnete und Pitschkes Mutti hereintrat. Sie war früher aus der Stadt zurückgekehrt. Alles haben wir abgesucht, nur der Keller ist nach wie vor verschlossen. Sofort übergab sie ihm den Kellerschlüssel. Dann ging alles sehr schnell. Kalle knipste das Licht an. Ein schreckliches Bild tat sich vor ihm auf. Da lag Christine in einer großen Blutlache. Ihr Gesicht war durch die vielen Verletzungen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Keiner wusste, ob sie noch lebte. Kalles Frau war Mitglied beim Roten Kreuz, bewies Zivilcourage und leistete erste Hilfe. Inzwischen hatte jemand den Rettungsdienst angerufen, der nach kurzer Zeit am Unglücksort eintraf. Mit erschrockenen Gesichtern verließen die Leute in kleinen Grüppchen den grausigen Fundort. Zurück blieben Christines Mutter und Pitschkes Mutti, beide in Tränen aufgelöst. Christine wurde mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert. Noch atmete sie, aber dieser Rest Leben war schwach und keiner wusste, ob sie die schweren Verletzungen überleben konnte. 10 Tage war sie bewusstlos, hatte einen Schädelbasisbruch und war auf dem rechten Auge blind. 19 Schnitt- und Platzwunden hatte Pitschke Max ihr zugefügt. Ihn selbst fand man später in seinem Bienenhaus. Er hatte sich selbst mit dem Strick gerichtet.
Hallo Heike.
Hallo Thilo.
Was hast denn du uns heute Schönes mitgebracht?
Na, wie immer eine meiner Geschichten aus fernen, fremden Ländern, nicht wahr?
Cool, schön.
Die Gabe. Das Ringen dauerte bereits 3 quälend lange Stunden. Dasa hing mit ihrem ganzen Gewicht an den Zügeln. Das Leder schnitt in die Lefzen des Drachen. Er bäumte sich auf, hob sie dabei vom Boden ab. Da seine Flügel mit starken Seilen gebunden waren, drehte er sich auf der festgestampften Erde und versuchte, Dasa abzuschütteln. Die messerscharfen Krallen der Vorderpranken schnitten fingerbreit an ihrer Brust vorbei. Die Sonne stand schon hoch und brannte auf die beiden Kämpfenden nieder. Dasa troff der Schweiß aus allen Poren und durchnässte ihr Wams. Dem Schwanz des Drachen und ihrer Unachtsamkeit hatte sie die Wunde an der Schulter zu verdanken, die sie bei jeder Bewegung schmerzte. Ihre Kräfte schwanden, aber sie durfte nicht aufgeben, sonst wäre alles umsonst gewesen. Alles. Seit sich Dasa erinnern konnte, wollte sie Drachenführerin werden und im Heer des Königs dienen. Bereits ihr Großvater war mit seinem Drachen gegen die Feinde gezogen und ihr Vater war in seine Fußstapfen getreten. Sie sah ihn noch heute vor sich, sah seine rauen Hände, die sanft den Halteriemen um den Hals des Drachen schnallten. Auf Zügel verzichtete er ebenso wie auf einen Sattel. Es bereitet ihnen Schmerzen, erklärte er. Sie spüren, wenn du ihr Freund bist, dann tragen sie dich weiter und sicherer. Er wusste, wovon er sprach. Sein Drache hatte sich in ihrem letzten Kampf für ihn geopfert. Ihr Vater hatte überlebt und zog seitdem ein Bein nach. Es ist etwas Besonderes an diesen Drachen, sagte er oft zu ihr, wenn ich nur wüsste, was. Dasa verehrte ihren Vater und liebte die Drachen. Drachenführerin zu sein, blieb ihr aber verwehrt. Das Gesetz verbot es den Frauen. Seit ihre Mutter an einem inneren Feuer gestorben war, das kein Heiler vertreiben konnte, erledigte sie am Tage alle Arbeiten im Haus und lauschte abends den Geschichten ihres Vaters. Bis eines Tages ein Herold in ihr Dorf kam. Es geschah nicht oft, dass sich die Boten des Königs so tief in die Provinzen begaben. Dasa stellte die Schüssel mit Erdäpfeln beiseite und eilte zum Dorfplatz. Dort versammelten sich nur die Frauen und Alten, denn die Männer pflügten die Felder. Der Herold entrollte ein Papier und hielt es so, dass jeder das Siegel des Königs sehen konnte. Mit volltönender Stimme begann er vorzutragen. Seine Majestät, König Viktor IV., von allen der Weise genannt, lässt verkünden, dass Mädchen, die 15 Sonnenumläufe gesehen haben, ab sofort in die Dienste der königlichen Drachenschule eintreten dürfen. Sie werden dem König dienen und im heiligen Krieg gegen unsere Feinde kämpfen, wie unzählige Jungen und Männer vor ihnen. Dasan starrte den Boten an. Hatte sie richtig verstanden? Der Herold wiederholte seine Worte. Ehe er zu Ende gesprochen hatte, raffte Dasa Rock und Schürze und rannte los. Bei ihrem Vater auf dem Feld angekommen, berichtete sie atemlos. In seinen Augen las sie Freude, als er sie wortlos in den Arm nahm. Am selben Abend hatte sie ihr Bündel gepackt und war zu der in den Wäldern versteckten Drachenschule gereist. 3 Sonnenumläufe hatte sie in aller Abgeschiedenheit dafür gearbeitet und gelernt, sich heute mit dieser Bestie zu messen. 4 von 10 Schülern überlebten diese Ausbildung nicht, von den anderen schaffte es nur die Hälfte, sich einen eigenen Drachen zu zähmen. Dasa war die erste Frau, die es so weit gebracht hatte. Sie durfte jetzt nicht versagen. Verbissen kämpfte sie mit dem Tier. Die anderen Schüler, die auf der Umzäunung des Garters hockten, feuerten sie an. Nach einer endlos langen Zeit fiel der Drache zu Boden. Sein Hals lag flach auf der Erde, sein Atem ging schwer. Dasa dankte allen Göttern, dass die jungen Drachen nicht in der Lage waren, Feuer, Eis oder Gift zu speien. Sie beugte sich über den dreieckigen Kopf der Echse und fühlte Mitleid. Sie presste die Lippen zu einem schmalen Strich, damit sie es nicht zeigte, denn die Augen ihres Lehrmeisters ruhten genauso erwartungsvoll auf ihr wie die der anderen Schüler. Sanft, um den Drachen nicht noch mehr Qualen zuzufügen, aber energisch genug, um kein Misstrauen zu erregen, befestigte sie die Zügel endgültig an dem mächtigen Schädel. Der Drache wehrte sich nicht mehr. Seine Augen rollten und verfolgten jede ihrer Bewegungen. Jetzt war der Augenblick der Wahrheit gekommen. Sie sprang zwischen die Schultern des Tiers und durchtrennte die Flügelfesseln. Der Drache setzte sich auf die Hinterbeine und entfaltete die Schwingen. Sein Schwanz peitschte, er erreichte sie nicht mehr. Das Ringen begann von neuem. Der Drache schwang sich schreiend in die Höhe. In der Luft drehte er sich auf den Rücken und wollte seine Reiterin in die Tiefe stürzen lassen. Dasa klammerte sich mit ihren Schenkeln an dem muskulösen Hals fest. Ihren Körper spürte sie kaum noch. Instinktiv reagierte sie auf jede Bewegung und betete, dass es bald vorbei sein möge. Sie hatte Glück. Der Widerstand des Drachen währte nicht lange. Als habe er endgültig begriffen, dass sie seine Herrin war, flog er einen großen Kreis über das Garter. Er reagierte auf jeden leisen Druck am Zügel. Dasa war zu erschöpft, um sich darüber zu wundern. Sie lenkte ihn in den Sturzflug direkt über die Köpfe der Zuschauer hinweg und genoss den Jubel. Nachdem sie sicher innerhalb der Umzäunung gelandet war, eilte ihr Lehrmeister auf sie zu. Dasa, mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Ohne Rücksicht auf ihre von Staub, Schweiß und Blut verklebte Haut umarmte er sie. Die erste Drachenführerin. Dasa lächelte. Manchmal hatte sie daran gezweifelt, die harte Ausbildung zu schaffen. War entmutigt, wenn einer ihrer Kameraden von einem Drachen getötet wurde oder sein Bündel nahm und aufgab. Heute Abend wirst du den grünen Mantel des Drachenführers erhalten, fuhr ihr Lehrmeister fort. Der grüne Mantel, Lohn für alle Entbehrungen, alle Schmerzen. Sie konnte es kaum erwarten, den Stoff zu fühlen. Das Grün würde wie eine Fahne der Hoffnung hinter ihr herwehen, wenn sie auf dem geschützten Rücken in den heiligen Krieg zog. Jetzt schaff ihn in den Stall, reib ihn ab, sprich mit ihm. Er muss sich an dich gewöhnen, darf nicht vergessen, dass du seine Herrin bist. Die Worte des Meisters drangen durch ihre Gedanken. Wir sehen uns dann bei Untergang der Sonne. Ja, Meister. Sie verbeugte sich, nahm den Drachen beim Zügel und führte ihn zu dem strohgedeckten Gebäude. Mit einer Handvoll Heu polierte sie die staubischen Schuppen des Drachen, bis das Kobaltblau glänzte. Dabei sprach sie leise auf das Tier ein. Sie erzählte ihm, wie sie die Augen auf die Lippen ihres Vaters geheftet hatte, wenn er die Abenteuer mit seinem Drachen schilderte. Stell dir vor, mitten in dem Gestank von Blut und Tod half der Drache ihm, seinen verletzten Kameraden vom Schlachtfeld zu holen, bevor sie dem Feind in die Hände fielen. Ich weiß nicht, ob er Rochmer noch am Leben war. Vielleicht sah er die winzige Bewegung des schlagenden Herzens. Er landete direkt neben den Verwundeten, legte sich flach auf den Bauch, sodass mein Vater sie auf seinen Rücken schieben konnte. Dann ist er langsam und vorsichtig zurückgeflogen. Nachdenklich hielt sie im Putzen inne. Vielleicht hat mein Vater ja recht, wenn er sagt, dass euch ein Geheimnis umgibt. Der Drache lag ruhig da, die lederartigen Lider geschlossen. Während sie die Flügel abrieb, verriet sie ihm ihre Hoffnung, den heiligen Krieg zu beenden und sprach vom Stolz, den sie im Blick ihres Vaters sehen wollte. Als jede Schuppe im hereinfallenden Licht schimmerte, lehnte sie sich an den mannshohen Rücken und kraulte das Tier hinter den Hörnern, die aus seiner Stirn wuchsen. Unerwartet hörte sie eine Stimme. »Mein Name ist Krato.« »Was? Wer spricht da?« Sie schaute sich um. Sie war allein. »Krato.« In diesem Augenblick ging Dasa auf, dass die Stimme in ihrem Kopf erklang. »Wer bist du?« »Krato, dein Volk nennt mich Drachen.« Erschrocken wich sie von dem Tier zurück. »Du sprichst mit mir?« Der Drache lag friedlich da und rührte keine Kralle. Er sah sie aus seinen veilchenblauen Augen an. »Ängstige dich nicht. Du hast die Gabe, von der meine Väter erzählten.« Dasa schaute ihn verständnislos an. »Verzeih meine ungestüme Art, wir sind es nicht mehr gewohnt, mit euch Menschen zu konversieren.« Krato schlang seinen feingeschuppten Schwanz um sich. »Lass dich nieder, ich werde es dir berichten.« Neugierig nahm sie einen verbeulten Eimer und stellte ihn verkehrt herum vor den Kopf des Drachen. Dasa setzte sich und Krato begann. »Es geht die Sage, dass einst vor langer Zeit das Volk der Menschen und das der Drachen friedlich nebeneinander lebten. Wenige von euch besaßen die Gabe, Gedanken mit uns auszutauschen. Sie alle waren von deiner Art. Nur Frauen?« »Ja«, hörte sie die Stimme in ihrem Kopf. »Sie genossen großes Ansehen, standen höher als die Zauberinnen. Doch ein mächtiger Krieger suchte Streit mit meinem Volk. Er tötete alle, die die Gabe hatten.« Dasa lauschte Krato mit wachsendem Staunen. »Es gab keinen mehr, der als Mittler zwischen unseren und eurem Volk auftreten konnte. Die Angst breitete sich unter den Menschen aus. Sie mordeten viele von uns, bis sie entdeckten, uns mit Schmerz und Gewalt zu unterjochen. Sie verboten uns, Frauen mit den Drachen zu arbeiten. Sie fürchteten, eine von ihnen könnte die Gabe besitzen.« Dasa verstand. Im Laufe unzähliger Sonnenumläufe war dieses Wissen unter den Menschen verschwunden, nur das Tabu war geblieben. »So scheint es zu sein, bis heute. Ich erkannte nicht gleich, dass du anders bist. Vergib mir.« Krato berührte sie sanft an der verletzten Schulter. »Als es mir bewusst wurde, fürchtete ich, dir nicht vertrauen zu können.« Dasa sah den Drachen im plötzlichen Begreifen an. »Deshalb hast du beim Kampf so schnell aufgegeben.« Sie fühlte die Zustimmung in ihrem Kopf. »Warum erzählst du mir das?« fragte sie dann. »In unseren Legenden heißt es, dass eines Tages jemand das Vertrauen zwischen Drachen und Menschen neu erschafft. Wir haben den Glauben daran verloren. Solche Geschichten taugen nur für die Jungen im Nest. So fasste ich es kaum, dass du die Gabe hast. Dasa, so nennen sie dich doch, du kannst es sein, die Drachen und Menschen wieder vereint. Wie stellst du dir das vor? Ich möchte dich mitnehmen zu dem anderen von meinem Volk.« »Den anderen? Drachen werden nur in den Gehegen der Drachenschule gezüchtet.« »So glauben die Menschen. Einige von uns leben jedoch frei in den Bergen. Dorthin möchte ich mit dir reisen. Der große Vater meines Volkes, er hat mehr Sonnenumläufe gesehen, als Schuppen auf meinem Schwanz sind, wird wissen, was zu tun ist.« Ich bin nicht die Richtige dafür. Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden, der mein Land zerreißt. Deshalb bin ich Drachenführerin geworden. Ich weiß das. Ich habe es in deinen Gedanken gelesen. Du fuschst in meinen Gedanken herum. Das gefällt mir nicht. Wir können nichts verändern. Wir können nur lesen. Es gleicht einem weiteren Sinn, so als ob du einen Geruch in der Luft wahrnimmst. Das kann nur bei wenigen Menschen geschehen, die von meiner Art sind. Ich weiß. Du sagst es. Ich weiß auch, fuhr Krato ungerührt fort, wir Drachen sind etwas Besonderes für dich. Denk an deinen Vater. Dasa sprang auf, der Eimer fiel polternd um. Lass meinen Vater aus dem Spiel, das geht dich nichts an. Ich will dem König dienen und gegen die Feinde unseres Reiches kämpfen. Willst du das wirklich? Deine eigenen Worte, die Geschichten, die du mir erzähltest, strafen dich Lügen. Lügner nennst du mich? Was versteht eine Echse wie du schon von Wahrheit und Lüge? Mehr als du denkst, mein Kind. Unser Volk ist alt, uns gab es schon zu einer Zeit, zu der der Mensch das Feuer nicht kannte. Deshalb verlange ich nichts von dir, es ist deine Entscheidung. Meine Entscheidung? Was machst du, wenn ich bei meiner Wahl bleibe? Zwei Wege liegen vor mir. Der eine führt mich zu meinem Volk in die Berge, ihnen werde ich berichten. Haben wir so lange gewartet, kommt es auf ein paar Sonnenumläufe mehr oder weniger nicht an. Dann mach nur, dann zähme ich mir eben den nächsten Drachen. Was ich einmal geschafft habe, schaffe ich locker ein zweites Mal. Dasa pflanzte sich wieder auf den Eimer und malte mit der Stiefelspitze Kreise auf dem Boden. Krato ließ keinen Unmut erkennen. Folge ich dem anderen Weg, werde ich bleiben. Erstaunt sah sie auf. Was soll das jetzt bedeuten? Ich erkenne die Notwendigkeit für dich, in diesen Kampf, den ihr den Heiligen Krieg nennt, zu ziehen. Ich weiß auch, wie wichtig es für dein Land ist, diese Schlacht zu beenden. Sie währt schon viel zu lang. Ihr seid ausgelaugt, eure Vorräte gehen zur Neige. Ihr müsst schon eure Mädchen in den Tod schicken. Eure Gegner sind zwar ähnlich geschwächt, doch auch sie können sich mit anderen verbünden. Das wäre unser Untergang, stimmte Dasa zu. Du sagst, es sei meine Entscheidung, also musst du bereits gewählt haben. Mein Volk in den Bergen kann warten. Es wird eine andere von deiner Art geben. Der Gedanke hörte sich, nein, fühlte sich in Dasas Kopf endgültig an. Die Hoffnung des Drachen berührte sie. Was soll ich nur tun? Mein Volk hat nicht die Weisheit, in die Zukunft zu sehen, aber Wege liegen auch vor dir. Du musst wissen, welchen du wählen willst. Mein König braucht jeden, der in den Heiligen Krieg ziehen kann, dachte sie. Auf der anderen Seite stand ihr Vater mit seinen rissigen Händen, die über die Schuppen seines Drachen streichelten. Welchen Weg wäre er wohl gegangen? Sie benötigte keine Worte, Krato verstand auch so. Ich kann dir nicht helfen, du musst entscheiden. Der Drache legte seinen Kopf auf die Vorderpranken und schloss die Lider. Krato! Die Stimme in ihrem Kopf blieb stumm. Mit geweiteten Augen starrte Dasa das Wesen an. Dann trat sie vor die Stalltür. Die Geräusche aus dem Haupthaus wehten zu ihr herüber. Dort bereiteten sie ihre Ehrenfeier vor. Sie dachte an den grünen Mantel. Ein Blick zum Himmel sagte ihr, dass es in 3 Stunden dunkel wurde. Dann würde sie auf ihren kobaltblauen Drachen in die Festhalle einziehen oder sie würde bereits mit Krato auf dem Weg in die Berge sein. Sie atmete die Luft mit all ihren vertrauten Gerüchen. 3 Stunden, so wenig Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Geschichte.
Gerne. Frau Böttcher ist die Nächste.
Na, hallo, Frau Böttcher.
Guten Tag.
Sind Sie denn schon gut eingerichtet?
Ja, ich muss mal gucken. Was? Ja, ich glaube, das klappt schon. Ja, ich bin etwas im Raffer. Es ist nicht so lang. Letztes Mal wurde mir...
Ist das ein Buch?
Ja.
Das ist ein Buch?
Ja.
So sehen die aus. Können Sie es mal hochhalten, dass es die anderen auch sehen?
Das ist, wenn ich so sagen möchte, es ist eine Dokumentation zu irgendeiner Veranstaltung. Das ist ein Projekt gewesen. Das Alte hat viele Gesichter. Man hat dort Geschriebenes, Fotografien und sowas vorgestellt und da hatte ich mich mit gemeldet und das ist dann zusammengefasst worden in diesen Erzählungen. Es haben viele geschrieben daran.
Super.
So, wir haben ja gerade festgestellt, der Sommer ist vorbei, leider. die Zeit auch, aber ich habe was zum Herbst mitgebracht. Noch leuchtet malerbunt der Blätterwald, der Himmel lichtblau seidenmatt. Ein letzter wärmend Sonnenstrahl gleitet flüchtig durch das Tal. Da bläst der Wind die Backen auf, nun Blättertanz, nimm deinen Lauf. Er treibt durch Straßen, Gassen, lässt sich nirgends fassen. Und draußen, in der Felder weiden die Wolken, kann er gar nicht leiden. Jagt sie geschwinde fort und lässt die Drachen steigen. Passend zu der Drachengeschichte eben. Meine Geschichte dazu. Der Platz ist sie überschrieben, aber sie hat noch einen anderen Titel, nämlich Schöne Aussicht. Und der ist so ein bisschen zweigerichtet. Hört, Magda verhielt einen Augenblick und atmete mehrmals tief durch. Nur noch ein kleines Stück aufwärts um die letzte Biegung. Dann würde der Platz wieder vor ihr liegen. 2 Jahre war sie nicht mehr hier oben, seit sie Anna begraben hatte. Es war ihr Platz gewesen in all den Jahren. Hier hatten die Freundinnen stundenlang auf der alten Bank aus groben Balken gehockt, im Schatten eines ausladenden alten Baumes hoch über dem Meer. Sie vertrauten sich ihre Sorgen an, berieten und trösteten sich gegenseitig, und die Stille dieses Platzes tat sein Übriges dazu. Jetzt, beim Aufstieg, war ihr Anna wieder ganz nah. Sie erinnerte sich, wie sie kurz vor ihrem Tod zusammen auf der Bank gesessen hatten, und Freude war zwischen ihnen, weil nun, nach langem Ringen, das gesamte Gelände vom Strand bis zum Plateau hinauf zum Naturschutzgebiet erklärt worden war. Der Gemeinderat hatte nachgegeben. Auch der Großvater kam ihr in den Sinn mit seinen Geschichten vom Baumauge. Diese waren ihr die liebsten. Und manchmal gruselte es sie ein wenig, wenn sie daran dachte, dass der alte Baum alles mit angesehen hat, was unter ihm auf der Bank geschehen ist. Jedes Mädchengeheimnis und später die ersten Verabredungen mit den Jungen. Magda musste lächeln. Ja, heute ist ein guter Spätsommertag für den Berg. Es ist windstill, die Sonne brennt nicht so heiß und die alten Knochen geben endlich einmal Ruhe. Der Platz schaut aus wie immer. Nur die Bank ist neu. Jetzt hat jetzt eine Rückenlehne. Doch ihr Blick läuft weiter am Baumstamm hoch, sucht die Baumverletzung dicht unter der Astgabel, die fast so alt ist wie sie selbst. Das Baumauge war ein gutes Versteck gewesen für so manch heimliche Botschaft. Und in einem Jahr hatten hier die Ringeltauben genistet. Und sie war fast jeden Tag hinaufgestiegen, um die Vögel bei der Brut zu beobachten. Sie hatte eine fast liebevolle Beziehung zu ihrem Baum aufgebaut, über all die Jahre, und ein wenig ähnelte er ihr auch. Ein Blitzeinschlag hatte ihm die halbe Krone weggebrannt, und sein Stamm zeigte unzählige Spuren, Liebesbezeugungen für die Ewigkeit. Neue Einkerbungen und schon Verwachsene mit Baumharz überklebte. Magdas Hände zeichneten gedankenverloren Rindenmuster nach. Plötzlich stutzte sie. War das nicht ein Haar? Der Name blieb undeutlich. Aber hier der Pfeil und MW. Magda wird es ganz warm ums Herz, dass sie das vergessen hatte. Mein Gott, wie hieß er doch? Hans? Horst? Ihr wollte nicht gleich der Name einfallen. Doch dann war es klar. Bramers Heinz und die Initialen MW waren ihre. Magda muss bei der Erinnerung lächeln. Tja, der schwarzhaarige Heinz, groß und stark wie ein Baum. Er war ein wunderbarer Kamerad und der beste Fischer im Ort. Ach, was war sie damals verliebt? Sie träumten gemeinsam von Zukunft und schmiedeten unter ihrem Baum Pläne. Dann kam der Krieg. Zuerst kam noch Feldpost, dann hieß es vermisst. Sie selbst machte eine Ausbildung als Krankenschwester und ging in die Kreisstadt. Dort fand sie eine neue Liebe, heiratete. Zwei Söhne und eine Tochter kamen, später Enkel. Die Freundschaft mit Anna blieb. Es teilte Leine durchs ganze Leben, besonders nach dem frühen Tod ihres Mannes. Sie war auch die Einzige, die von der Brahma-Geschichte wusste. Ein lautes Knacken reißt sie aus der Vergangenheit. Erschrocken dreht sie sich um. Am Rand des Plateaus steht ein Mann und schaut sie einfach nur an. Fast mechanisch geht sie auf ihn zu, die gleichen klaren blaugrauen Augen. Ungläubiges Staunen. Das ist doch nicht möglich. Mit zitternden Knien, fast wie in Trance, lässt sie sich zur Bank führen. Er räuspert sich mehrfach, bevor er ein fragendes Magda herausbringt. Heinz! Beide brauchen eine Weile. Der weißhaarige Mann fasst sich zuerst. Ich habe unseren Platz nie vergessen können, sagt er und fügt nach kurzem Zögern hinzu, dich auch nicht. Deshalb bin ich vor einem halben Jahr nach hierher gezogen. Er dreht sich zum Baum um und deutet auf die verwitterten Namenzüge und den Pfeil. Das da ist mein Vermächtnis für die Ewigkeit, sagt er. Ich habe uns gerade neu entdeckt, antwortet Magda ehrlich und lächelt. Behutsam greift sie nach der Hand auf der Bank und bittet ihn. Erzähle. Und das kann man sich denken.
Vielen, vielen, vielen Dank. Okay.
Dankeschön. Ja. Ich hoffe es nicht, dass der Kriegsherr ist, Herr Rudolf Hess.
Nein, ist er nicht. Was hast du Schönes mitgebracht?
Erstmal schönen guten Abend. Ich habe drei Gedichte mitgebracht. Eins heißt Nachgedacht. Das andere ist so jetzt ein bisschen verfrüht für, sagen wir mal, das ist der Spätherbst. Und das andere ist etwas heiteres, Jungfernraum. Lass mal ein bisschen sortieren.
Ja, ne? Fang an.
Nachgedacht. Die Erde lebt schon Ewigkeiten. Der Mensch als Gast ein kleines Stück. Das Weltgeschehen hat viele Zeiten. Die Menschheit nur den Augenblick. Den Augenblick sollst du genießen. Er ist für dich das höchste Glück. Zeit und Wasser stetig fließen. Der Augenblick kehrt nie zurück. Nutzen sollst du jede Stunde, die die Weltenzeit dir reicht. Einmal geht alles zugrunde, dann ist es zu spät vielleicht. Ewig gibt es Wind und Stürme, denn die Zeit wird stets verweht. Sieh das Weltenradgetriebe, das sich unermüdlich dreht. Nahe stehen wir am Feuer, wenn es aus den Schlunde bricht, wird es für uns ungeheuer, denn es löscht das Weltenlicht. Wenn es knirscht im Weltgebälk, dann ist der Augenblick verwelkt. Dann tosen Stürme durch die Nacht, bis das der jüngste Tag erwacht.
Das war das Erste.
Dann habe ich jetzt noch, wie versprochen, hier für die Jahreszeit ein Spätherbstgedicht, sage ich mal. Winter, du stehst vor der Tür. Tage werden immer schmaler. Rar scheint schon deren Licht. Verzeihung. Bäume werden immer kahler. Der Frost mich schon ins Antlitz sticht. Es zeigt sich mir heute noch die Blüte, die Königin der Blumen stolz, voller Anmut, voller Güte, die Rose auf den Dornenholz. Es lacht der Frost mit hämisch Hohn, bald werde ich dich küssen schon. Es naht ihr Tod, es schmilzt die Frist, ihr Ende bald besiegelt ist. Flocken tanzen bald im Reigen, sacht herab von Himmels Zelt. Der Winter ist, er will es zeigen, dass er regiert jetzt auf der Welt. Malt er mir mit eisig Güte und mit unsichtbarer Hand eine weiße Rosenblüte, die ich auf meinem Fenster fand.
Letzte jetzt. Jetzt letzte.
Das ist ein bisschen kürzer jetzt.
Hast du es dann geschafft, ne?
Jungferntraum. Es fehlt der Jungfer sehr im Traum, was sie schon längst begehre. Ein Jüngling unter den Apfelbaum, wie schön das doch jetzt wäre. Ein Specht sitzt hoch im Apfelbaum, der mit den Schnabel klopfe. Der Apfel stört den Jungferntraum, er fällt ihr auf den Kopf. Der Vogel, dieser Wüterich, will mir mein Glück verderben. Das Paradies, das gibt's hier nicht. Ich bin ja nur auf Erden.
Ich wollte zwar mal, ja, wann fällt dir sowas ein?
Das ist schon ein bisschen länger eingefallen, ja. Ich weiß es ja nicht mehr, wenn ich das alles geschrieben habe. Jetzt schreibe ich immer dazu, ja, welches Jahr. Und ja. So, die sind alle eigentlich schon ein bisschen älter, so 2-3 Jahre, würde ich mal sagen.
Gut.
Wenn mir das einfällt, ach mal so, ah, dann muss ich es doch gleich aufschreiben, sonst weiß ich es nicht mehr. Dann ist es weg. Dann ist es vom Winter Zeit vorbei.
Genau, ist der Traum vorbei. Schön. Gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Du darfst noch jemanden singen.